Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Mein Name ist Manuel und heute habe ich mal wieder einen spannenden Gast gebracht. Und zwar ist heute dabei ein alter Bekannter von mir. Ich habe bei der Deutschen Bank angefangen, da war Stefan auch noch ein Mitarbeiter bei der Deutschen Bank. Und ja, heute arbeitet er aber nicht mehr für die Deutsche Bank, sondern für Finality. Und ja, dabei belassen wir es erstmal. Hallo Stefan.
Hallo Manuel, danke für die Einladung. Und ja, danke für die Möglichkeit, ein wenig mal über Finality zu sprechen, was wir so vorhaben. Und ja, ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, ich mich auch. Finality ist ja jetzt schon einige Jahre im, ich sag mal, TradFi-Blockchain-Space eine doch recht bekannte Institution. Eigentlich so gut wie alle, mit denen man spricht, kennen Finality, weil Finality sehr viel vorhat und sehr spannende Vorhaben vorhat. Und zwar im Prinzip irgendwie Zentralbankgeld auf die Blockchain zu bringen. Da steigen wir natürlich nochmal viel tiefer im Laufe des Podcasts ein. Aber bevor wir das machen, wird mich auf jeden Fall interessieren, dass du nochmal dich vorstellst. Das heißt, ja, wie lange bist du denn bei Finality jetzt? Was machst du vor allem dann dort bei Finality? Und was hast du davor gemacht? Ich habe ja gerade schon den kleinen Teaser gegeben, dass du bei der Deutschen Bank warst. Also das ist sicherlich auch nochmal interessant. Wie kommst du dazu, von der Deutschen Bank dich auf den Weg in die Blockchain-Welt zu machen und zu Finality zu gehen?
Ja, sehr gerne. Danke, Manuel. Ich bin jetzt schon fast 2,5 Jahre bei Finality. Das ist Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt. Und ich bin seit einem Jahr für unsere Kunden, also die Banken, die unser Zahlungssystem nutzen, verantwortlich. Und auch die Firmen oder die Geschäftspartner, das heißt die anderen Asset Chains, mit denen wir dann gemeinsam Use Cases erstellen. Und wir sprechen nochmal genauer drüber später. Also ich bin für die Bankkunden und diese Geschäftspartner zuständig für unser erstes System in der UK, das jetzt letztes Jahr live gegangen ist. Und davor war ich im Bereich Business Development tätig, weil ja Finality, sage ich mal, immer noch auf externes Funding angewiesen ist. Und da habe ich mit dem Team zusammengearbeitet, um halt noch mehr Investoren zu finden. 2,5 Jahre klingt lange, sehr spannende Zeit, macht super, super Spaß. Und zu deiner anderen Frage, wie komme ich zu Blockchain? Ich würde sagen, da gibt es zwei Gründe. Zum einen habe ich mich ja bei der Deutschen Bank und wo wir auch dann ein bisschen zusammengearbeitet haben, lange mit Zahlungssystemen beschäftigt. Ich war dann zum Schluss noch für die Wholesale Payments oder Chubbs in den UK bei der Deutschen Bank verantwortlich. Und Blockchain, DLT, ist der Konsens momentan, dass das die Technologie ist, die dann wahrscheinlich, sag ich mal, über die Zeit die jetzige Infrastruktur ablösen könnte. Von daher eigentlich spannend für mich, der einer, der sich sehr lange mit Zahlungssystemen beschäftigt hat, sag mal, dann da hier zu einer neuen Technologie wechselt. Und natürlich, wie es halt so im Leben ist, na, wenn dann eine Möglichkeit kommt und zum richtigen Zeitpunkt, da war es für mich einfach spannend, mal so eine große Firma, auch wenn Deutsche Bank super Spaß gemacht hat, mal zu verlassen und zu einer kleinen Firma zu wechseln, um was ganz was Neues aufzubauen. Und von daher war dann für mich natürlich nach langer Überlegung, als Familienvater und bei einer großen Firma, also der Deutschen Bank, gibt es doch schon gewisse Sicherheiten. Und bei einer kleinen Firma, da gibt es das auf Funding angewiesen ist das Risiko ein bisschen höher. Aber ich habe den Schritt nicht bereut und ja, es macht wirklich super Spaß bei Finality.
Ja, auf jeden Fall ein spannender Wechsel, also von, wie du schon sagst, dem großen Bankhaus Deutsche Bank, wo man relativ in Sicherheit ein gutes Angestelltenverhältnis hat, dann zu so einem jungen Startup, was dann noch in so einer neuen, ich sag mal, ganz offen gesagt, Nische noch unterwegs ist, ja, da arbeitest du natürlich daran, dass das raus aus der Nische kommt, aber wirklich total spannend und mutig. Und genau, zusammenfassend, was du gesagt hast, du hast dich sowieso schon mit Zahlungsverkehrssystemen beschäftigt, mit High-Value- oder Wholesale-Zahlungsverkehrssystemen, CHAPS. Das ist ja das Abwicklungssystem für Großzahlungen, also das RTGS-System in Großbritannien. Und somit war für dich ja der Schritt dann jetzt auf ein neues Blockchain-basiertes Zahlungssystem ja relativ naheliegend wahrscheinlich. Vielleicht anders, als wenn du jetzt zu einem NFT-Startup oder sowas gegangen wärst. Also es liegt ja schon ungefähr so in dem Bereich, mit dem du dich beschäftigt hast. Aber erzähl uns doch nochmal, was Finality jetzt wirklich ist. Also ich habe ja eingangs schon gesagt, das große Ziel, ja so Zentralbankgeld oder ein Äquivalent zu Zentralbankgeld auf die Blockchain zu bringen. Wie habt ihr das vor und was habt ihr da konkret überhaupt vor?
Sehr gerne, Manuel. Und ich werde jetzt mal in den nächsten paar Minuten kurz mal über das Unternehmen sprechen. Warum wurde es gegründet? kurz mal nochmal das Produkt erklären. Wir gehen dann nachher noch ein bisschen in die Tiefe, aber mal ganz kurz nochmal, was Finality eigentlich ist oder das Finality Payment System und wo wir stehen. Vorher erwähnt, dass wir in der UK Live sind. Das Unternehmen wurde schon im Jahr 2016, glaube ich, war das, haben sich eine Handvoll von Banken zusammengetan. Und auch ganz wichtig der Hinweis, ja, das ist nicht irgendwie, war irgendwie kein Founder oder irgendeiner, der das Thema gegründet hat. Das waren Banken, die sich da zusammengetan haben. Und ist heute noch ein Konsortium von Banken. Da haben sich eine Handvoll von Banken zusammengetan, um eine Lösung zu einem Problem zu finden. Und zwar hatten diese Banken damals schon, 2016, ich meine, da war Stablecoin oder CBDC noch wirklich nicht in der Nutzung, haben damals schon die Vision gehabt, dass es in einigen Jahren oder, ja, keine Ahnung, 10, 20 Jahren Digital Assets gibt oder dass die Digital Assets, sagen wir mal, immer mehr an Volumen und an Value und Marktwert einnehmen werden. Und um den Benefit von diesen Digital Assets wirklich, sag mal, zu nutzen, war denen klar, man braucht auch ein Payment Lag. Ich weiß nicht, wenn man es auf Deutsch sagt, die Zahlung, den Payment Lag, der muss dann auch, sag mal, auf DLT oder Blockchain laufen. Dass halt end-to-end, sag mal, das Ganze digitalisiert ist. Und zudem haben dann die Banken, sagen wir mal, drei Kriterien festgelegt, was dieser Payment Lag erfüllen muss, damit das eigentlich für Banken auch Sinn macht oder auch genutzt werden können. Zum einen muss es eine ähnliche Kreditqualität haben wie Zentralbankgeld. Ja, heute nutzen ja die Banken CHAPS, Target, Fed. Die wollen jetzt nicht auf Commercial Bank Money umsteigen. Also muss gesagt, Kreditqualität haben wie Zentralbankgeld. Es muss reguliert sein. Inklusive, es muss eine Payment Finality haben, da kommt der Name her von Finality. Und es war damals schon klar, dass es nicht dann eine Digital Asset Chain geben wird, sondern es wird ganz viele geben, was ja auch, glaube ich, Stand heute auch klar ist. Es muss sich mit ganz vielen verschiedenen Blockchain verbinden können, an die Blockchains und auch an die Technologien. Das heißt, die drei Kriterien müssen erfüllt werden. Daraufhin wurde dann das Forschungsprojekt Utility Settlement Coin geboren. Und darauf folgten dann ganz viele Gespräche mit den aus der Sicht von diesen Banken, den drei wichtigsten Zentralbanken, der EZB, Bank of England und der Fed, ob sowas funktionieren könnte oder wie sowas funktionieren könnte. Und als dann nach ein paar Jahren, ich meine, die Gespräche dauern und da geht nichts von heute auf morgen, als damals dann klar war, dass es möglich ist, nach den Gesprächen mit den drei Zentralbanken, wurde dann 2019 dann die Firma Finality gegründet und wurden dann auch dann noch weitere Investoren an Bord geholt. So, das ist ein bisschen so der Hintergrund, wo Finality herkommt und was die Vision ist. Erst nochmal zur Wiederholung, um einen Payment Lag, der reguliert ist, ähnliche Kreditqualität wie Zentralbankgeld hat und sich mit anderen Asset Chains verbinden zu können, um halt dann diese Digital Assets, ja, die, ich sag mal, immer mehr an Marktwert gewinnen, hier zu settlen zu können. Das Produkt, mal ganz kurz nochmal, wie das ausschaut. Das heißt, das Finality Payment System, wie wir das nennen, ist letztendlich dann ein Verbund von einzelnen Finality Settlement Systemen. Der Grund hierfür ist das Feedback von den Zentralbanken. Ja, die haben gesagt, es macht jetzt wenig Sinn, da, also mal eine Blockchain, ein System zu entwickeln, was dann alle Zentralbanken dann gemeinsam irgendwie regulieren. Das kam nicht gut an. Das Feedback war ganz klar, ihr müsst dann in jedem Währungsraum müsst ihr ein eigenes System hier aufziehen mit einer eigenen, sag mal, eigenen Entity, die dann halt, sag ich mal, den lokalen Anforderungen entsprechen kann und auch von dem regionalen Regulator oder auch Zentralbank reguliert werden können. Das heißt, ja, wir müssen halt ein System in der UK erstellen. Es wird dann ein System im Euro-Raum geben, ein System in der Fed und so weiter und so fort. Und diese Systeme können sich natürlich verbinden. Ja, das heißt, der Kunde letztendlich hat dann ein harmonized ein Rulebook und für den Kunden, für die Banken ist es halt ein System, aber darunter liegen dann verschiedene lokale Systeme, die sich verbunden haben. Und wie funktioniert das? In jedem eben Währungsraum eröffnet Finality ein sogenanntes Sammelkonto bei der Zentralbank. Bei der Bank of England heißt es Omnibus Account, bei der Fed heißt es Joint Account. Und die Banken, um dann, sag ich mal, eine Transaktion über Finality durchführen zu können, müssen dann die Banken prefunden. Das heißt, die zahlen dann in dieses Zentralbankkonto, ganz wichtig nochmal, Gelder ein. Und das System, also diese Blockchain, macht eigentlich nichts anderes. Das ist eigentlich, ich sag mal, eine moderne Version von einem Excel-Spreadsheet. Ja, die macht nichts anderes, als, sag ich mal, das zu recorden oder aufzuzeichnen, welche Bank zahlt welchen Betrag ein, welches Guthaben hat jede Bank. Und wenn eine Bank, Bank A, nach Geld nach Bank B zahlt über das System, werden natürlich dann die Verschiebungen auch hier aufgezeichnet. Das ist eigentlich, was das System macht, mal vorzuheben, weil oft mal das auch so in den Medien erwähnt wird, es gibt keine Coins oder Tokens, obwohl das Projekt vorher Coins geheißen hat. Es werden keine Tokens gemintet, die dann irgendwo hin und her bewegt werden können. Nein, ja, das Geld bleibt in den Zentralbankkonto und diese Blockchain oder die zeichnet nur die verschiedenen Bewegungen auf. Und das Wichtige ist ja dann diese Smart Contracts. Ja, die ganzen Sachen, da können wir später nochmal drauf im Detail einsteigen. Die ganzen tollen Sachen, die man mit Smart Contracts machen kann. Aber wie gesagt, die Blockchain zeichnet nur die Bewegungen auf. Und auch zu guter Letzt, und dann zurück zu dir, Manuel. Wo stehen wir? In der UK sind wir letztes Jahr im Dezember live gegangen. Also das System ist jetzt nicht mehr irgendwelche PowerPoints oder Visionen. Das System ist da und ist live. Natürlich, wie jedes Finanzprodukt oder neue Infrastruktur, die reguliert wird, durchgehen wir momentan so eine Mobilization-Periode, wo wir halt einmal ganz klein angefangen haben und halt so langsam Volume, Values, Operating Hours natürlich nach oben fahren, unter einer sehr unter strikter Beobachtung vom Regulator. Aber das läuft gut und dann können wir später nochmal drauf eingehen. Und das nächste ist die USA. Das ist, glaube ich, der wichtigste Währungsraum. Da, glaube ich, gibt es keine Diskussion. Und da sind wir jetzt auch mit der Fed dann auch schon hier in der Application Phase. Und das Ziel ist dann in der zweiten Jahreshälfte nächstes Jahr auch dann mit dem US-System live zu gehen. Das heißt, wir hätten dann schon mal, wenn wir uns nochmal in einem Jahr unterhalten, dann haben wir dann hoffentlich so mal das UK und das US-System im Live. Und jetzt der letzte Punkt noch, waren wir jetzt hier in eurem Podcast, was ja auch mehr so auf den deutschsprachigen Raum und Europa, möchte ich auch nochmal die ECB erwähnen. Die ECB kommt dann natürlich nach den USA dran. Und wir gehen davon aus, wahrscheinlich, dass es ja vielleicht 2027 eventuell ist unser Plan, dass wir dann auch dann mit der ECB live gehen können. Wir würden gerne, sehr gerne, weil natürlich auch viele unserer Aktionäre auch europäische Banken sind, natürlich beide Systeme gleichzeitig vorantreiben, aber natürlich ein kleines Fintech, das ist natürlich nicht möglich, jetzt da zwei größten Währungsräume gleichzeitig voranzutreiben. Von daher mussten wir uns leider auf eins fokussieren und das ist die USA und danach kommt dann sofort die ECB dran.
Ja, total spannend. Das war jetzt ganz viel Information. Ich versuche das auch nochmal ein bisschen zusammenzufassen oder zu begreifen. Also das Projekt ist letzten Endes ein Bankenprojekt. Du hast ja auch schon gesagt, 2016 haben sich da die Banken zusammengetan. Meines Erachtens hat da auch die Deutsche Bank ja eine große Rolle gespielt. Auch der CEO von Finality, wenn ich das richtig verstehe, ist auch Ex-Deutschbanker. Und man hat sich da bei einem kleinen Kreis zusammengetan und dann ist die Anzahl der Banken ja durchaus gewachsen. Ich weiß gar nicht, ob du da einen Überblick gerade noch geben kannst, wer da jetzt alles investiert ist in Finality. Das sind ja wirklich viele Großbanken.
Ja, und wie gesagt, Manuel, wie du sagst, und wie ich eingangs erwähnt habe, das Ganze ist ein Konsortium, das halt von den Banken finanziert wird. Und natürlich, was wir entwickeln, kommt von den Banken und ist für die Banken. Das ist mal ganz klar hervorzuheben. Ja, wir haben halt die Aktionäre und die Teilnehmer vom System. Das heißt, Aktionäre 20, Teilnehmer, die im System jetzt schon sind es 3. Natürlich ist das Ziel, dass die Aktionäre letztendlich alle dann auch Teilnehmer werden. Ist klar, weil wenn die Bank investiert, dann wollen die natürlich auch dann das System nutzen wollen. Aber es geht natürlich auch alles von heute auf morgen. Ja, da können wir nochmal drüber sprechen, um dann, wie auch bei jedem anderen System, sei es Target oder Chaps, kann man sich nicht von heute auf morgen einfach so mal da connecten. Da ist eigentlich Aufwand nötig. Von daher haben wir jetzt 3 Banken und hoffentlich werden es mehr. Aber jetzt nochmal zu deiner ursprünglichen Frage. Genau, da haben wir noch Lloyds, Santander, UBS und noch ein paar andere japanische Banken. Ja, also sind wir ganz zufrieden und ganz stolz, dass wir da eigentlich große, ich sag mal, Marktunterstützung haben.
Ich habe es gerade auch noch mal vor mir, es ist schon beeindruckend, ne? Also die Namen, die du schon gesagt hast, die ganz großen dabei, Goldman Sachs, BNP Paribas, auch eine amerikanische Bank noch, BNY Mellon, dann aber auch eine SMBC, Mizuho, MUFG, also japanische Banken sind mit dabei, UBS, Barclays, ING, aber dann interessanterweise auch ein paar Marktinfrastrukturen, ne? Also Euroclear zum Beispiel, die State Street als Custody Bank, DTCC, das ist ja das Wertpapierabwicklungshaus in Amerika. Ich denke mal, wenn die Unternehmen rein investieren, dann hoffen die natürlich auch auf Umsetzung und dann auf Nutzung dieses Produktes, was da gebaut wird. Also genau, das hattest du mitgegeben, ist auf jeden Fall ein Bankenprodukt. Es geht jetzt nicht unbedingt darum, auf der Public Blockchain irgendeinen Token auszugeben, den jeder halten kann, ne? Also wir haben hier, sprechen hier von Private Blockchains. Ihr habt mehrere Private Blockchain Netzwerke dann pro Währung. Und das erste ist eben schon live mit dem GBP, also mit dem Pfund Sterling. US-Dollar soll folgen nächstes Jahr, Euro dann etwas später. Und dann hofft ihr also, diese unterschiedlichen Netzwerke, diese unterschiedlichen Blockchain-Netzwerke auch miteinander verbinden zu können, um dann da auch spannende Sachen mitmachen zu können. Und das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu den Use Cases, die ihr euch da erhofft, mit Finality darstellen zu können. Und da vielleicht dann nochmal zur Einordnung. Also du hast ja gesagt, du kommst aus dem Payments-Bereich, hast dich mit Wholesale-Payment-Systemen beschäftigt, insbesondere CHEPS, was ja nur GBP, also das britische Pfund, abwickelt. Und so wie ich es verstehe, geht es jetzt hier darum, auch die unterschiedlichen Zahlungsverkehrssysteme, die ja dann alle auf derselben Blockchain-Technologie letzten Endes laufen, also wenn ich das richtig verstehe, ist es eine private Ethereum-Blockchain, die ihr nutzt, dass man die miteinander verbinden kann und dann natürlich einen Extra-Service nochmal on top anbieten kann, dass man nicht einfach nur Single-Currency setteln kann, sondern möglicherweise auch ja einen Währungswechsel darstellen kann. Ja, vielleicht gibst du uns da nochmal einen Überblick, mal High-Level, was ihr da vorhabt mit Finality Token oder mit dem Finality-Zahlungssystem abwickeln zu können.
Sehr gerne und ja, stimme ich dir nur zu. Use Cases, oder ich mag das Wort Use Case eigentlich nicht so, weil es klingt so nach Proof of Concept oder Pilot. Also unsere Lösungen oder Solutions oder Produkte sind natürlich ganz wichtig, weil wir haben heute schon Zahlungssysteme, die super funktionieren und werden wahrscheinlich irgendwann auch mal rund um die Uhr offen sein. Ja, ich glaube, die modernen Systeme, die können das, wenn der Markt das will. Von daher braucht man jetzt kein weiteres System, das auf Blockchain läuft. Es geht wirklich darum, ich mal Lösungen zu entwickeln aufgrund von diesen Smart Contracts, die dann wirklich einen Mehrwert bieten und was die heutige Infrastruktur sag mal, nicht kann. Wenn man also auf diese Use Cases oder Solutions schaut, unterscheiden wir drei Kategorien. Ja, einmal haben wir das P, also Single Currency, das heißt, wo man dann nur sag mal, ein System braucht, wie das UK zum Beispiel. Da gibt es auch einige spannende Themen. Zum Beispiel jetzt nur hier Margins. Jetzt mal kurz zur Erklärung. Wenn Händler, sag ich mal, mit Derivaten handeln, müssen deren Banken, sag ich mal, immer am Morgen gewisse, sag ich mal, Cash Deposits dem Clearinghouse geben oder einzahlen, um das Risiko so mal abzudecken. Und das Produkt, das ich bei der Deutschen Bank damals in London betreut habe und wie das ausschaut, ja, da schickt es dann das CCP, das Clearinghouse, an die Banken hier Aufträge ganz früh am Morgen. Da müssen die Banken dann so mal sehr hohe Beträge jeden Morgen dann an das Clearinghouse senden, somit das Clearinghouse dann wieder, sag mal, dem Händler die Freigabe gibt, dass er jetzt mal weiter handeln kann. Und da ist zum Beispiel eine Lösung, dass in Zukunft dann so eine Margin-Zahlung nicht mehr nötig ist. Und die Bank kann dann, sage ich mal, den Betrag hier auf dem Finality, auf dem Sammelkonto earmarken, also heißt reservieren. Das heißt, wenn dann ein Clearinghouse sagt, okay, zur Bank A, bitte für den Kunden ABC, bitte mal 1 Million hier einzahlen, dann kann dann diese Bank A diese 1 Million da lassen, wo sie ist, auf dem Zentralbankkonto und kann die earmarken ringfencen.
Das heißt, man muss gar kein Geld mehr raussenden.
Ja, genau, kein Geld mehr raussenden, sondern es bleibt da. Und natürlich, die Bank hat nicht keinen Zugriff, ja. Sondern nur das CCP mit Smart Contract hat Zugriff. Ja. In case irgendwas, im Falle, was passiert irgendwas, dann kann natürlich das CCP das Geld natürlich nehmen und einziehen. Es hat hier natürlich operational natürlich viele Benefits. Man muss nicht immer ewig diese ganzen zeitkritischen Zahlungen am Morgen raussenden. Und da gibt es auch ganz viele Accounting, also von der, vom Balance Sheet gibt es auch ganz viele Benefits. Da bin ich jetzt ein bisschen nicht so im Tief in der Sache drinnen, aber es ist auch für die Banken, weil es einfach schon bei denen bleibt, hat es auch eine tolle Benefits von einer Accounting-Perspektive. Das ist so ein Beispiel, was man mit Single Currency machen kann. Oder zum Beispiel eine andere Bank, einer von unseren Kunden, die wickeln heute, sag ich mal, die Sterling-Zahlungen über ganz viele Correspondent Banks ab. Ja, das heißt, diese Bank hat, sag mal, ganz viele Filialen in vielen Ländern und in jedem Land haben sie dann eine andere Bank, die dann für die den Sterling eben cleared. Und in Zukunft könnten dann diese ganzen Entities, die müssen gar nicht in London sein, die können auch woanders sitzen, können dann hier also mal ein Finality-Mitglied werden in London und können dann direkt selber, sage ich mal, ihre Sterling-Zahlungen direkt über Finality abwickeln. Und kann man sich auch vorstellen, da kann man ganz viele Mittelmänner oder Intermediaries dann, sagen wir mal, rausschneiden oder rausnehmen. Dann das nächste ist PVP, also Payments versus Payments, was du schon eingangs erwähnt hast. Wenn dann zwei Systeme live sind, wie die UK und US, kann man natürlich auch dann, sagen wir, Gelder über Finality cross-border schicken. Da braucht man natürlich dann auch eine Plattform, eine FX-Plattform. Das machen wir nicht. Die sind ganz, ganz einfache Settlement-Mechanismus. Ja, dann braucht es irgendwie wie Fintium zum Beispiel oder eine Bank, die dann halt, sagen wir, dann den Deal moderiert, den FX-Deal. Und diese Plattform muss dann halt dann auf, dann sagen wir dann den Auftrag an beide Finalsysteme schicken und sagen, hey, pass auf, die beiden Banken haben jetzt sich für diesen FX-Deal da geeinigt. Bitte könnt ihr dann hier settlen. Muss aber auch hier sagen, wenn man mal so durch die Saibos geht oder auch in euren Podcast reinhört, da in Sachen PVP oder Cross-Border Payment passiert ganz viel. Ja, da werden ja, gibt's ja jetzt, ich bin ja auch hier bei Finality in verschiedenen Arbeitsgruppen auf ECB-Level und so weiter dabei. Und da gibt's ja jetzt momentan zum Beispiel die Initiative, dass dann die Instant-Payment-Systeme verbunden werden. Also da passiert ganz viel. Und von daher würde ich mal sagen, das PVP ist ein Produkt, das auch möglich ist, ist aber jetzt nicht, sag ich mal, unser Haupt-Selling-Point. Ist möglich, aber damit ist es ein sehr, sag mal, auf Englisch crowded marketplace, das PVP. Unser Hauptfokus wirklich, ja, und habe ich dann am Anfang schon erwähnt, warum eigentlich final gegründet worden ist, ist DVP, Delivery Versus Payment. Das heißt, wir hatten zwar uns erhofft, dass wir schon ein bisschen weiter sind im Markt mit Digital Assets, ist noch ein bisschen dünn. Aber wenn es dann, sag ich mal, so richtig losgeht und dann hier viele, sag ich mal, Währungstokens auf verschiedenen Blockchain gibt, braucht es dann, sag ich mal, ein Payment-Lag. Und wir bekommen immer wieder das Feedback, nicht nur von unseren Banken, von unseren Investoren, aber auch anderen Banken oder auch Market-Infrastrukturen. Wir haben auch ein paar Investoren aus diesem Grund dabei oder auch ganz anderen vielen Fintechs, die sagen, ah, wir haben diese tolle Lösung und wir haben auch all diese, wir haben jetzt die Bonds oder Securities all tokenized. Aber wir wollen es nicht über Commercial Bank Money abwickeln. Ja, das ist einfach zu viel Risiko. Wir brauchen ein Zentralbankgeld ähnliches System und da kommt dann Finality rein. Das heißt, DVP wird aus meiner Sicht der wirkliche Fokus sein. Und da ist, glaube ich, das prominenteste Beispiel ist HQLX, diese Repo-Plattform. Ist auch ein Konsortium von vielen Banken, die sich nur darauf fokussiert, so Collateral Baskets zu tokenisieren und dann auf eine Blockchain zu heben. Aber wie gesagt, was denen auch fehlt, ist halt einfach dann hier der Payment Lag. Ja, wenn dann hier Banken das kaufen und verkaufen wollen und von daher arbeiten HQLX und Finality schon seit einiger Zeit zusammen, um dann, sag ich mal, dann so ein End-to-End-System oder Solution für die Banken anzubieten. Ja, ich glaube, wir gehen später noch ein bisschen in die Tiefe, aber ich glaube, das wäre mal so ein kurzer Anriss und was wir so vorhaben mit Use Cases. Ja. Klar, natürlich gibt es natürlich viele, also kannst du dir natürlich vorstellen, unsere Pipeline ist natürlich voll mit Ideen, aber wie gesagt, ein kleines Unternehmen, das halt voll fokussiert ist auf die USA jetzt im Moment und wir haben jetzt momentan drei Use Cases, die wir priorisiert haben. Können wir natürlich jetzt nicht alles gleichzeitig machen. Von daher gibt es sehr viele Ideen, aber wir können natürlich nur einen Bruchteil von denen wirklich im Moment umsetzen.
Ja, das glaube ich, insbesondere sowas umzusetzen in Kooperation mit Zentralbanken, die ja wahrscheinlich auch sehr behäbig agieren und natürlich Rechtlich muss das Ganze sauber ausgestaltet sein, ist ja auch noch ein ganz neuer Bereich. Das stelle ich mir sehr kompliziert vor. Und es gibt ja auch nichts Vergleichbares, sage ich mal, so wie ich das verstehe. Ja, also man könnte das jetzt mal vergleichen mit Stablecoins, die ja langsam auch reguliert werden. Ja, nach der Markets- und Crypto-Assets-Regulierung in Europa werden die ja dann als E-Geld-Token ausgegeben, wo man halt eine E-Geld-Lizenz braucht, nach der E-Geld-Richtlinie dann reguliert wird und dann eben auch Token ausgeben kann, die dann dieses Underlying Geld, was dann den Token deckt, auch repräsentiert. Und ich meine, klar, da gibt es natürlich auf der anderen Seite jetzt Wholesale CBDC Token, die ja eigentlich dann wahrscheinlich noch näher an eurem Produkt dran sind, denke ich mal, als echtes Zentralbankgeld sozusagen. Also wie unterscheidet sich das dann jetzt nochmal konkret von Wholesale CBDC Token, aber vielleicht auch von Stablecoins, die ja jetzt zum Beispiel in Europa nach der MiCA-Regulierung auch möglich sind auszugeben?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, Manuel. Und bevor ich jetzt die Frage beantworte, nochmal kurz den Kommentar vorher aufgreifen. Das ist klar, alles, was wir machen hier, vom den eigentlichen Zahlungssystem bis zu allen Use Cases, muss natürlich von den Regulatoren approved werden. Ja, es ist nicht so, dass irgendwie jetzt da hier, wie sagen wir, auf Deutsch Jugend forscht und wir machen jetzt da tolle Dinge und haben tolle Ideen. Alles muss abgesegnet werden. Ja, und nur wenn dann Regulatoren sagen, okay, now it is safe to use, ihr bekommt unseren Stempel, dann werden die Sachen genutzt. Und immer wieder ein Kommentar, das wir bei Veranstaltungen hören, dass, ja, schön und gut, was ihr da macht, wie sicher ist das Ganze? Es ist sicher, ja, die Bank of England würde uns, sage ich mal, nicht erlauben, das zu machen, wenn es nicht aus deren Sicht als sicher angesehen wird. Also, und natürlich, es ist natürlich verlangsamt, das ganze Sache. Kannst du dir ja vorstellen. Es ist die technische Implementation von einem Use Case ist die eine Sache, aber das dann durch den Genehmigungsprozess bei Zentralbanken durchzubringen, das ist ein langer Prozess. Und es muss viel getestet werden und viele Beweise vorgelegt werden. Und also es ist langsam, aber wir haben uns bei Finality von Anfang an für den schweren Weg entschieden. Das hat alles hier super, sagen wir, alles Hand und Füße hat und reguliert und sound und safe ist. Jetzt zu deiner Frage, wie sieht es mit, wie es da zur Konkurrenz steht. Ich würde mal sagen, im Moment gibt es nicht wirklich, sage ich mal, ein ähnliches Produkt auf dem Markt, das jetzt den Stand hat, den wir jetzt momentan haben. Und die größte Konkurrenz wahrscheinlich in Zukunft wird wahrscheinlich das Wholesale CBDC sein. Das heißt, wenn die Zentralbanken natürlich ihre eigenen Systeme hier auf den Markt bringen. Ist klar, wir sind noch früh dran, sind Consultations und die Frage, ob es dann wirklich, sage ich mal, kommt oder nicht. Aber das wird ganz klar, braucht man jetzt nicht irgendwas schön reden, das wird wahrscheinlich dann die Hauptkonkurrenz sein. Aber dem sind wir gelassen gegenüber. Wie man auch schon im Euroraum sieht, da gibt es ja auch schon EBA und Target. Es gibt Konkurrenz und die arbeiten gemeinsam an, beide Systeme werden genutzt. Wahrscheinlich bei uns der Vorteil ein bisschen, dass wir ja wahrscheinlich eher live sind. Im Vergleich jetzt zu Zentralbanken, wo es halt einfach alles ein bisschen länger dauert. Und der zweite Vorteil ist, dass wir wahrscheinlich ein bisschen agiler sind mit Innovationen und an Use Cases, weil einfach, weil wir dann kein privat gesponsertes Unternehmen sind. Wo wir momentan den Vorteil sehen, ist, dass halt unsere verschiedenen Kernsysteme natürlich von vornherein so gebaut sind, dass die zusammenarbeiten. Da ist halt ein bisschen die Frage, ja, wenn jetzt dann die verschiedenen Zentralbanken da ihre eigenen Wholesale CBDCs rausbringen, sind die kompatibel miteinander? Ja, man gibt es dieses Enbridge oder dann, glaube ich, Swift ist da, glaube ich, dann ganz vorne dabei, um dann diese Kompatibilitätsgaps zu schließen. Also da wird viel passieren und wird viel kommen. Aber ja, ich hoffe mal, dass wir das schaffen, dass wir live sind mit den Hauptwährungen, bevor die Wholesale CBDC kommen, somit dass die Banken, sagt man, sich überzeugen können, dass das ein System ist, das wirklich, sag ich mal, Sinn und Zweck hat. Du hast auch erwähnt, die Stablecoins, da sehen wir das Ganze ein bisschen gelassen gegenüber, weil Stablecoins ja Commercial Bank Money ist. Und wie jetzt zum Beispiel auch, wie lange ist das schon her, vor zwei Jahren gezeigt hat, dieses USDC, als dann plötzlich die Stablecoin dann den Peg zum Dollar verloren hat und auf sich 90 Cent abgerutscht ist, aufgrund von der Exposure zur Silicon Valley Bank, hat er nur mal gezeigt, dass halt einfach, das ist Commercial Bank Money. Und wie schon eingangs erwähnt, also unsere Investoren, unsere Banken haben ganz klar gesagt und sagen noch immer, wir wollen kein Commercial Bank Money Risk, wir wollen ein Payment Lag, ist halt ähnlich Kreditqualität wie Zentralbankgeld hat. Und es hat nicht nur von Sicherheit, sondern auch hat Accounting hat es auch große, große Auswirkungen. Ja, wenn das Geld bei der Zentralbank ist, ist natürlich vom Accounting, RWA und so weiter natürlich viel attraktiver als das jetzt über Commercial Bank Money. Natürlich Vorteil bei Stablecoins oder anderen Lösungen, die sind natürlich wahrscheinlich sehr viel schneller auf dem Markt und wird wahrscheinlich die eine oder andere Asset Chain, wird sie wahrscheinlich dann hier auf Stablecoin erstmal nutzen, weil gesagt, wir sind ein ziemlicher langsamer Dampfer, weil wir halt die volle Regulierung hier anstreben. Aber wir sehen dem in Stablecoins als Konkurrenz eher gelassen gegenüber.
Ja, und Stichwort Regulierung, ich meine, ihr müsst ja dann auch nochmal besonders reguliert werden, weil es ja um ein Zahlungssystem geht, ein Wholesale-Zahlungssystem, was in Zentralbankgeld letzten Endes agiert. Und das ist ja jetzt keine klassische Regulierung, wie wir sie kennen, wie zum Beispiel die MiCA-Regulierung in Europa, die es ermöglicht, dass es hier ganz viele Player ganz einfach machen können. Also ich denke mal, das ist ja jetzt keine spezifische Finality-Regulierung, die ihr da genießt, sondern das muss ja einzeln mit den Partner-Zentralbanken wahrscheinlich ausgemacht werden, wie man das dann gestaltet und dass man überhaupt erstmal dieses Sammelkonto bekommt, was du eingangs schon erwähnt hast, ne? Dass die Banken dann da entsprechend einzahlen können. Und du hast es ja schon angesprochen, wenn ich das richtig verstehe, ist der Prozess der Erzeugung sozusagen dieser Finality-Einheiten, du hast ja gesagt, das ist jetzt kein Token, können wir gleich vielleicht auch nochmal drüber sprechen, was jetzt der Unterschied ist, vielleicht zwischen dem Token und den Einheiten, die ihr da habt. Aber der Prozess gleicht ja eigentlich relativ dem Prozess von so Stablecoins. Das heißt, die Nutzer, Stablecoins können ja auch Retail-Nutzer sein, bei euch sind es jetzt halt eben nur Banken, die zahlen von ihrem Konto, Retail-Nutzer von ihrem Bankkonto, die Banken von ihrem Zentralbankkonto eben auf ein Konto ein. Ja, und dann wird eben in auf der Blockchain, bei Stablecoins ist es dann eben im Smart Contract auf einer Public Blockchain und bei euch ist es dann eben auf der eigenen Blockchain, auf der privaten Blockchain dann eben diese Einheit geschaffen, Stablecoins nennt man es jetzt Token, der dann auch frei rumzirkulieren kann, ja, und bei euch ist es dann halt eben eine Finality-Einheit, die dann auch nur zwischen den teilnehmenden Banken zirkulieren kann, aber grundsätzlich stelle ich mir das jetzt mal so relativ ähnlich vor, ne? Vielleicht ein wichtiger Unterschied, der mir da in den Kopf kommt bei einem Stablecoin, wenn man jetzt mal auf die Markets- und Crypto-Assets-Regulierung guckt, da ist es ja als E-Geld dann entsprechend reguliert, dann hat man natürlich auch eine Forderung gegenüber den Emittenten. Ja, also man bewegt sich ja dann da im elektronischen Geldrahmen und wenn man dann USDC hält, hat man halt eine Forderung gegenüber Circle. Ist das bei euch dann auch so? Also hält man dann praktisch auch eine Forderung gegenüber Finality? Und zettelt dann eigentlich nur in, ich sag mal, man könnte jetzt ja sagen, 100% Geld, ja, also synthetischer CBDC sozusagen, also eine Verbindlichkeit eines Emittenten, das zu 100% Zentralbankgeld gedeckt ist? Oder wie macht er das? Ist das das oder stellt das irgendwie anders, das Zentralbankgeld dar?
Ja, ich kenne jetzt mal jetzt drei Fragen. Jetzt fange ich mit der ersten an, Manuel. Ja, in England und wir erwarten, dass es wahrscheinlich dann in den USA oder ECB wahrscheinlich ähnlich ist. In England oder in Großbritannien sind wir als systemrelevantes Zahlungssystem eingestuft, genauso wie CHAPS oder Faster Payments. Und wir haben den gleichen Regulator, EFMIT, und wir haben die gleichen Standards oder Bedingungen, die wir erfüllen würden. Also das nochmal zu wiederholen. Ja, wir haben die gleichen Vorlagen oder ja, Regeln, wie jetzt hier die gängigen Zahlungssysteme in Großbritannien. Und von daher ist es natürlich, 2016 hat es angefangen, jetzt haben wir 2024, wenn der eine oder andere hört, dass ich denke, oh, 8 Jahre und die basteln immer noch rum. Deswegen dauert es so lang, ja, um das alles zu erfüllen. Die zweite Frage, glaube ich, war zum Thema, wie das mit der Ein- und Auszahlung funktioniert. Also aus rechtlicher Sicht funktioniert es so, dass wenn die Banken dann, sage ich mal, von ihrem Zentralbankkonto dann Geld rüberschieben auf das andere Zentralbankkonto, auf das Sammelkonto, dann wird auf der Blockchain vermerkt, ja, dass jetzt die Bank A ein gewisses Guthaben hat. Das ist wahrscheinlich ein bisschen eine philosophische Frage, ja, was ist ein Token? ist jetzt das, na, das ist das, auf der Blockchain dort steht, Bank A hat jetzt 1 Million und Bank B hat 0 und dann schickt Bank A 500.000 zur Bank B und dann wird dann mal ein Block hinzugefügt, da steht dort, Bank A hat jetzt nur noch 500.000 und Bank B hat 500.000. Ja, das weiß ich jetzt nicht, ja, aber rechtlich gesehen produzieren wir kein Asset, kein Token. Das ist ganz wichtig. Und von daher fallen wir unter die gleiche existierende Regulations oder Regularien wie andere jetzigen RTGS-Systeme. Ja, ich glaube, da hast du zum Schluss noch eine Frage gehabt. Das habe ich nur noch zwei Fragen von den dreien in Erinnerung.
Ja, was das dann ist, was man letzten Endes hält als Bank. Also du hast ja jetzt gesagt, das ist eigentlich kein Token.
Genau,
insofern
genau,
ist die Frage,
mit dem Risiko, glaube ich, mit dem Exposure, genau. Also nein, also Finality ist ein Trustee. Also wir halten das Konto als Trustee. Das heißt, eine Bank wird niemals eine Forderung gegen Finality haben. Und das würde ja auch nicht funktionieren, weil dann hätten wir ziemliches Commercial Bank Risiko. Finality als kleines Unternehmen. Das heißt, das Geld, ja, auf Englisch gesagt, das Entitlement, ne, wenn jetzt eine Bank jetzt eine Million da drauf zahlt auf das Sammelbankkonto, das Entitlement bleibt immer bei der Bank. Wenn das Finality mal heute oder morgen verschwindet, ne, das ist festgelegt, das Geld gehört der Bank, die es eingezahlt hat. Und da ist auch so eine Trust-Struktur, also man sind ganz viele, sag mal, Anwälte sind da, sag mal, beschäftigt oder waren da beschäftigt, ist da festzulegen und dann eine Lösung zu finden. Aber nein, also die Forderungen sind immer gegen zwischen den zwei Banken, die die Zahlung durchführen. Finality ist da immer so als Third Party, aber hier außen vor. Und damit es halt komplett Bankruptcy Remote ist, weil sonst wäre es ja keine Zentralbank. Sag mal, sonst hätte das Ganze ja keine Zentralbank-Geldqualität, wenn jetzt da irgendwie Finality dazwischen drin stehen würde.
Das heißt also, ja, zusammenfassend können wir, glaube ich, sagen, das ist wirklich ein Zahlungssystem. Es geht hier nicht darum, irgendwie einen Token zu erzeugen, der dann auch zirkuliert und der dann letzten Endes möglicherweise auch eine Forderung gegenüber Finality darstellt oder eine Verbindlichkeit von Finality, in denen dann die Banken settlen, sondern letzten Endes eigentlich ein Verrechnungssystem, was festhält, wie viel Anspruch jede Bank, die dann eben so und so viel Guthaben hält, an diesem underlying Sammelkonto hält sozusagen. Also wenn die Deutsche Bank da jetzt 1 Million reinzahlt und Santander auch 1 Million, dann steckt da 2 Millionen drin, dann haben wir auch jeweils 1 Million Guthaben in dem Finality Payment System und jetzt können wir die in dem Finality Payment System hin und her schicken und dann hat am Tagesende oder auch nach 3 Tagen die Deutsche Bank nur noch 500.000 und Santander hat 1,5 Millionen und dann kann Santander entsprechend auch diese 1,5 Millionen von dem underlying Zentralbankkonto wieder abheben sozusagen und die Deutsche Bank dann nur noch 500.000, aber in keiner Sekunde hat man irgendwie eine Forderung gegenüber der Finality, weil eben Finality hier nicht als Emittentin von irgendeinem Token oder sowas auftritt. Und ich fand dein Kommentar auch echt super mit der philosophischen Fragestellung, da haben wir auch im Podcast schon häufig drüber gesprochen, was ist überhaupt ein Token? Ja, ich glaube, Token ist so einer der furchtbarsten Begriffe, finde ich, in diesem Space, weil jeder irgendwas anderes drunter versteht. Ich bin auch der Meinung, meistens spricht man da einfach nur von einem Kontoführungssystem, ja, wo halt festgehalten wird, welche Public-Adresse auf dieser Blockchain, wie viele Einheiten von dem Asset oder von dem etwas hält, was der Smart Contract, der hier Konto führt, eben repräsentiert. Ja, in eurem Fall ist es halt der Smart Contract, der das Zahlungsverkehrssystem darstellt oder das Zahlungssystem und da hält man halt Guthaben in diesem Zahlungssystem. Ja, vielleicht kann man es auch Token nennen, weil jeder versteht was anderes unter dem Token, aber ja, es ist auf jeden Fall, kann man sich viel drüber unterhalten und ist wirklich in der Tat, finde ich, eine philosophische Frage, was das ist. Gut, dann, das war total interessant. Dann lass uns doch vielleicht nochmal in ein, zwei Use Cases genau reingucken. Du hast zum Beispiel HQLAX schon angesprochen, ja. Und du hast gesagt, GBP-Transaktionen, also britische Pfund-Transaktionen, sind schon live. Was habt ihr denn sonst noch so in der Pipeline oder was hat das dann mit diesem HQLAX-Projekt zu tun oder was wollt ihr damit umsetzen? Wenn ich mich recht erinnere, habe ich auch viel immer über Intraday gelesen. Vielleicht könntest du da nochmal ein, zwei Use Cases darstellen, an denen ihr so arbeitet. Oder von Unternehmen, die mit euch arbeiten. Ja, das musst du ja nicht alles selber bereitstellen.
Ja, also HQLX, wie gesagt, sehr, sehr, sehr interessante Lösung. Und was die praktisch anbieten, und es ist jetzt nochmal ganz klar, mir ist nur das Settlement-System Finality. Na, dass ich das, was jetzt kurz die nächsten Minuten ist, dass das alles hier hat mit HQLX zu tun. Was die anbieten ist, weil die natürlich diese Assets auf eine Blockchain digitalisiert haben, bieten die Intraday-Repos an. Das heißt, heutzutage, glaube ich, ist es immer T plus one oder irgendwie oder mehr. Und in Zukunft kann man dann praktisch kann eine Bank hier eine Repo genau zur festgelegten Zeit durchführen. Das heißt, ich keine Ahnung, ich brauche das von morgen von 2 Uhr bis um 5 Uhr. Das heißt, das ist dann geht es dann wirklich dann einfach Minuten genau. Und es ist ja auch so eine Innovation und es gibt es ja heute noch nicht. Und es ist halt nur möglich, weil es halt alles digitalisiert ist. Was wir in Finality machen, ist wie gesagt der Payment Lag, ja, weil die brauchen auch dann, sag ich mal, ein Zahlungslag mit unseren Qualitäten, Zentralbankgeld und bla bla bla. Und das bieten wir dann für die an. Und es ist auch sehr, sehr, sehr spannende Geschichte für unsere Banken. Und HQLX und Finality, die haben auch so mal sehr viele überschneidende Investoren, die da das im Hintergrund dann hier vorantreiben. Und wir haben das, wann war das vor ein paar Monaten hatten wir das, sag mal, in einem Testsystem wirklich end-to-end durchgeführt und hat alles super funktioniert. Und was wir jetzt machen, in den nächsten Wochen hoffentlich, ist, dass wir einen Markttest durchführen. Das heißt, wir heben das beide auf das Produktionssystem, das live ist. Das heißt, die ersten Banken werden dann so ein Interday-Repo, sag ich mal, hier ausführen, hier auf dem Produktsystem. Natürlich noch alles hier, der Regulator schaut ganz genau hin. Ja, es ist natürlich, der Betrag ist jetzt nicht, ist gecapped zu einem gewissen Betrag und der Zeitraum ist natürlich begrenzt und schauen wir, ob das funktioniert. Und wenn dann alles gut läuft, soll es dann nächstes Jahr dann wirklich live gehen. Also halt wirklich dann, dass dann die Bankteilnehmer, die halt schon ein Teil mehr vom Finality Payment System sind und vom HQLX, werden dann nächstes Jahr dann halt schon wirklich, sage ich mal, solche Intraday-Repo oder auch, sag mal, die Term-Repos, wie es heute schon gibt, dann über die beiden Systeme durchführen können. Und ja, freuen wir uns schon. Also man ist weil heutzutage, man das Finale, das System ist live, aber natürlich werden natürlich schon Zahlungen hin und her durchgeführt, aber da ist dann noch kein Business Reason dahinter, ja, weil ist zwar Produktion, aber wir testen das System halt noch. Aber dann
wird es noch sozusagen.
Genau. Und es wird dann hoffentlich, sage ich mal, dann bald soweit sein, dass dann also die Banken dann echte System nutzen für ihre echten Business-Zahlungen. Kommen wir später nochmal drauf zu, weil das ist jetzt nicht nur ein Aufwand ist auf Finality und HQLX-Seite, bei den Banken natürlich auch. Ja, die Banken, wir wissen es manuell von unseren Erfahrungen, die Banken haben natürlich ganz viele Systeme, teilweise noch, sag mal, ältere Systeme. Und es muss natürlich alles angepasst werden, um mit solchen modernen Systemen sich so anbinden zu können. Ja, das macht ja keinen Sinn, dass man ein super schnelles, modernes System hat, aber dann, sag mal, das sind dann dahinter noch 20 Programme angeschalten, die dann nur, sag ich mal, über Batch-Prozesse funktionieren. Das heißt, die Banken haben auch sehr viel Arbeit im Moment, sag mal, das auch auf deren Seite alles hier technisch aufzusetzen und natürlich die haben auch ihre Regulatoren, ja, die müssen natürlich das auch approved bekommen. Das heißt, es ist auf beiden Seiten dann ein Aufwand, aber ein Aufwand, der sich hoffentlich lohnt, wenn das Ganze dann mal nächstes Jahr live ist.
Das heißt, ihr habt unterschiedliche Use Cases, einmal auf euren eigenen Blockchains, das ist ein Single Currency Payment, zum Beispiel Margin Payments, wie du es am Anfang schon dargestellt hast. Dann haben wir die Interoperabilität zwischen den unterschiedlichen Blockchains und den Payment-Systemen, dass man hier zum Beispiel ein FX-PVP darstellen kann, wie du schon gesagt hast. Und dann die dritte Variante ist praktisch ja eine Interoperabilität mit anderen Netzwerken, wie zum Beispiel ein HQLAX. Das ist ja auch eine R3 Corda-basierte Plattform. Und da habe ich auch schon viel drüber gelesen. Euer Tech-Vendor Adhara, der hat da ja auch schon recht viele Interoperabilitätstests und, glaube ich, auch ein eigenes Protokoll irgendwie entwickelt mit R3 Corda, damit man eben Hyperledger Besso, was ja so eine private Ethereum-Blockchain ist, mit R3 Corda sehr gut sinken kann sozusagen. Ja, das heißt, das ist ja dann die dritte Variante. wie ihr genutzt werden könnt sozusagen, dass man euch oder eure Zahlungssysteme eben an andere Blockchains anbinden kann, ja? Und ja, Stichwort Interoperabilität, wie funktioniert denn das? Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen? Ihr habt da ja so ein Atomic Settlement Protokoll, eben um vor allem DVP herzustellen. Wie funktioniert das? Ja.
Wie eingangs erwähnt, es war von vornherein ganz wichtig, dass was auch immer wir entwickeln, dass es halt kompatibel ist mit anderen Blockchains. Sei es anderes Finality-System natürlich, für einen anderen Währungsraum oder Asset-Blockchains. Das ist ganz wichtig. Und ja, wie du schon erwähnt hast, mit Atara, es ist unsere Techniker und Produktexperten arbeiten da ganz viel daran, so einen Standard zu entwickeln, weil wir haben natürlich ein starkes Interesse, mit dem Markt gemeinsam da was zu entwickeln, um dieser Fragmentierung da entgegenzuwirken. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben kein Interesse, da irgendwas selbst was zu entwickeln und das geht ja nur mit uns, sondern wir wollen uns dann, sage ich mal, mit verschiedensten Blockchains, die noch alle kommen werden oder Asset-Plattformen natürlich dann problemlos verbinden. Was wir momentan machen, und gesagt, es ist nicht nur für DVP und PVP, sondern wir nutzen, sagen wir mal, das sogenannte Atomic Settlement Protokoll, um uns mit anderen Finality-Systemen zu verbinden und auch mit anderen, sagen wir mal, Asset-Systemen zu verbinden. Und das Verfahren ist sehr sicher. Wie gesagt, das wird genügend geprüft, auch extern. Es ist sicher, weil zum einen eine Seite ist einmal, kann eine Transaktion nie alleine abbrechen. Ja, das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn wenn die Transaktion angestoßen worden ist, kann eine Seite dann nie einmal wieder sich zurückziehen. Das Cash verlässt nie das System, muss man auch nochmal sagen. Wie gesagt, das Geld bleibt ja immer auf dem Sammelkonto drauf. Dann, wie du sagst, dieses Verrechnungssystem, die Blockchain, notiert dann die Transaktionen, aber das Geld nehmen wir wie ein Token, das dann plötzlich das System verlässt und woanders hingeht. Ja, das bleibt ja immerhin im System. Und zum anderen wird es ja nur von stark regulierten Teilnehmern, Banken, genutzt. Ja, und das ist natürlich auch eine Vorgabe von der Bank of England zum Beispiel. Dieses Sammelbankkonto kann nur von regulierten Banken genutzt werden. Also von daher ist da eine gewisse Sicherheit. So, wie funktioniert das? Das heißt, es ist egal, ob es PVP ist, also FX oder DVP, wenn dann irgendwie Bond-Transaktion oder Aktien-Transaktion, gibt immer halt ein Deal-System bei HQLX. Das ist
die Eurex F7.
Bietet dann diese Plattform an, wo die den Deal machen können. Und dann sendet dann zu Finality und HQLX dann den Befehl, pass auf, der Manuel will den Bond verkaufen und der Stefan will dafür 10 Pfund zahlen. Das heißt, diese Deal-Plattformen generieren dann eine eindeutige ID für die Transaktion. Dann, wenn es dann vereinbart ist, werden die beiden Chains, entweder die beiden Finality-Systeme oder Finality und eine Asset-Chain, werden dann aufgefordert, das jeweilige Asset, Cash oder der Bond oder was ich, hier zu ihr marken. Das heißt, es wird gelockt. Das heißt, die eine Seite, oder sagen wir, die Bank A, wenn die das lockt, kann dann nicht mehr zugreifen, ja, dass das Geld ist und das Asset ist dann gesichert. Als nächsten Schritt tauschen die beiden Chains dann hier einen sogenannten Proof of Earmark aus. Das heißt, die Chain A sagt zur Chain B, hey, pass auf, schau hier, Proof. Alles mit Kryptographie, ja, das geht ein bisschen über meinen Wissensstand hinaus, aber alles mit Kryptographie, pass auf, schau her, ich habe das reserviert für dich, ich kann nicht mehr zugreifen, nur du kannst. Und die andere Seite genauso. Dann wird immer vorher ein Lead Ledger festgelegt, also eine Chain fängt dann an, den Transfer, entweder Finality oder der Asset Ledger, den Transfer anzustoßen und zahlt dann von Bank A zu Bank B. Dann wird ein Proof of Transfer danach zur anderen Chain transferiert und dann sagt er, okay, du hast es durchgeführt. Und dann führt dann die andere Chain auch ihre Transaktion durch. Und dann werden halt wieder beide Blockchains wieder abgedatet, dass jetzt Backstand der Besitzer gewechselt hat. Also in einer Nutshell, also halt in der Zusammenfassung, so funktioniert unser Atomic Settlement Protokoll. Und ja, aus unserer Sicht einmal hat es sicher und hat sich als die beste Lösung hier im Markt aus unserer Sicht hier durchgesetzt.
Ja, ganz spannend, auch die Bundesbank wie auch Bank of Banque de France und Bank of Italy, die stellen ja auch gerade so Lösungen bereit, um ihre Zahlungssysteme, entweder Target 2, TIPS oder dann eben auch diese Wholesale-CBDC-Token-Variante von der Banque de France an andere Blockchains anzubinden. Die machen das über so ein Hashed-Time-Lock-Contract, das klingt aber alles relativ ähnlich, dass man dann eben die beiden unterschiedlichen Systeme miteinander irgendwie verbinden kann und dann auch ein atomares Settlement darstellen kann. Also in dem Fall, wie du es jetzt beschrieben hast, das Asset, das wechselt nur den Besitzer, wenn das Geld bereits den Besitzer gewechselt hat oder andersrum, je nachdem, welches System halt in den Lead geht. Und es kann nicht sein, dass der Asset-Besitzer dann auch das Asset hat, aber auch das Geld hat. Das muss ja ausgeschlossen sein. Und wenn ich dich richtig verstehe, ist das eben auch möglich mit eurem Atomic Settlement Protokoll, um dann die beiden unterschiedlichen Blockchains eben miteinander zu verbinden. Also sehr spannend und ist ja auch notwendig, wenn man eine private Blockchain letzten Endes hat. Entweder man stellt alles auf der eigenen privaten Blockchain bereit, ja, und überzeugt jeden, dann auf die eigene private Blockchain zu gehen, oder man verbindet sich eben mit anderen Netzwerken, ne? Ja, Stefan, mit Blick auf die Uhr, es ist ganz schön gut vorangekommen schon. Lass uns vielleicht mal abrunden mit der letzten Frage. Jetzt kann man sich natürlich fragen, naja, der Markt von Digital Assets und Wertpapiertoken und so weiter, der ist natürlich noch sehr, sehr klein. Und generell, vielleicht hat man sich gewünscht, dass das schneller geht, ja, aber sind wir ja noch so ein bisschen in der Pilotierungsphase auch mit Digital Assets und Digital Securities, ja. Das heißt, warum sollten Banken jetzt heute schon Kunde von Finality werden und da jetzt schon aktiv werden? Welchen Benefit haben sie denn?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und eine Frage, die wir natürlich sehr oft gestellt bekommen, ja, wenn dann, sag mal, auf Events oder Veranstaltungen dann hier Banken zuhören und sagen, ja, na, macht absolut Sinn, was ihr da macht und es ist die Zukunft. Aber ja, doch ist der Markt von Währungstoken ist einfach noch sehr, sehr dünn. Warum sollte man jetzt da schon hier einsteigen und Geld investieren? Warten wir noch ein paar Jahre, bis das hier mehr ausgereift sind. Aber aus unserer Sicht gibt es nicht viele Gründe, jetzt dann schon mal damit anzufangen oder einzusteigen. Zum einen, jetzt bei uns zum Beispiel, ja, das System in UK ist live, ja, es ist da und viele unsere Aktionäre, die nutzen das schon, um so mal intern hier schon eigene Use Cases zu bauen, um so mal den Benefit rauszuholen. Aber zum anderen, wie schon vorher erwähnt, mit HQLX oder Margin, ja, nächstes Jahr gehen die echten ersten spannenden Use Cases live. Ja, das heißt nicht nur, das System ist live und keiner nutzt es, aber nächstes Jahr wird wirklich dann gehen die ersten Sachen live. Und die Use Cases sind jetzt nicht von uns irgendwelche Ideen, ja, das ist von den Banken entwickelt worden, weil die dann Benefit sehen und hoffentlich nächstes Jahr fangen wir an, dass wir dann endlich mal zurückzahlen können und können einen echten Benefit liefern. Zum anderen, wenn eine Bank, sag mal, Digital Assets oder diese Digitalisierung als Strategie hat oder sieht, dass das der Trend ist oder dass das die Zukunft ist, gibt es nichts Besseres, als jetzt dann hier schon mal hier mit einem echten System da anzufangen, hier, sag ich mal, sich vorzubereiten. Und das Onboarding, wie schon am Anfang erwähnt, es dauert. Ja, so Onboarding alleine zu unserem System dauert zwischen 6 und 9 Monaten. Ja, das geht nicht von heute auf morgen. Und jetzt, wenn man schaut, wenn jetzt eine Bank A sagt, okay, wir wollen jetzt einsteigen, die fangen erst mit dem UK-System an, zum Onboarden. Und danach geht es gleich zum nächsten System, US-Onboarding. Das heißt, wenn eine Bank heute anfängt, dann ist die wahrscheinlich in UK, in US dann Ende des nächsten Jahres dann angebordet, wenn dann UK und US schon live sind. Ja, das heißt, warum warten? Ja, die Systeme sind da und ich bin mir sicher, wenn es mal die kritische Masse erreicht ist, ja, dann wird es ganz schnell gehen, ja, mit den Use Cases. Auch so mal die Entwicklungen, die wir jetzt vorantreiben mit HQLX und so weiter, mit dem Atomic Settlement Protokoll, das kann man ja alles wieder verwenden. Ja, wenn da mal so die Grundbausteine da sind, ja, dann geht es. Wir haben zum Beispiel eine Diskussion gehabt mit einem Clearinghouse, ganz interessant. Und ja, wir können die gleichen Bausteine nutzen, die wir jetzt für HQLX entwickeln. Ja, dann plötzlich geht es ja ganz schnell. Und der Teilnehmerkreis erweitert sich schnell. Also wir haben jetzt momentan 3 Banken live. 3 Banken, ich kann jetzt nicht sagen wer, aber 3 prominente Namen sind bereits dabei, hier angeboten zu werden. Das heißt, wir sind jetzt dann bald 6. Und weitere 3 sind in der Pipeline, also sind da und kurz vorm Unterzeichnen. Das heißt, es geht weiter. Wir haben dann vielleicht, keine Ahnung, im Q1 sind hoffentlich dann 9 in UK und mehr Aktionäre, wir haben ja 20, werden folgen. Und die USA, es ist für viele Banken der interessante Markt. UK ist wichtig, aber US ist even more important. Und da haben auch schon viele, viele Banken, die jetzt sich dann, sag ich mal, angemeldet haben, die dann dabei sein wollen. Das heißt, es ist, glaube ich, wenn die Bank daran glaubt, dass das die Zukunft ist und da, dass es da dahin geht, ist es jetzt nicht die Zeit, jetzt abzuwarten. Jetzt ist Zeit einzusteigen, weil es dauert alles seine Zeit, bis das aufgesetzt ist. Und ich darf es nicht vergessen, auf der bankinternen Seite ist auch viel zu tun. Unsere drei Banken, die jetzt schon da sind, es hat einige Zeit gedauert, bis die da, sage ich mal, Finality als Zahlungssystem in ihren Backend-Systemen integriert haben, wo dann die dann, sage ich mal, deren Mechanismus sagen kann, okay, das Produkt bitte über CHAP settlen, das Produkt bitte über Finality settlen, das Produkt über Faster Payment settlen. Das muss alles integriert werden. Ja. Unsere drei Banken sind schon sehr weit vorangeschritten. Wenn neue Banken anfangen, das dauert Zeit. Und von daher heute anfangen und dann, wenn es dann wirklich rund geht im Jahre 2026, dann kann man dann hoffentlich, wenn man überzeugt, die Benefits dann wirklich da herausziehen.
Ja, und wenn ich es richtig verstehe, eben auch gemeinsam mit anderen Shareholdern vielleicht auch an interessanten Use Cases arbeiten. Also ihr stellt ja nicht etwas bereit, was fertig ist und das ist das Produkt, sondern ihr stellt ja eigentlich, so wie ich es verstehe, nur die Settlement-Infrastruktur und die Produkte müssen ja dann gebaut werden, die diese Settlement-Infrastruktur nutzen sozusagen. Von daher kann man ja da auch mitgestalten, so nehme ich mal. Ne?
Genau, danke Manuel, das ist ein wichtiger Punkt, den ich fast vergessen habe. Ich habe gesagt, wir sind ein Zahlungssystem von den Banken für die Banken und wir haben regelmäßige Working Groups mit verschiedensten Banken, die dabei sind und auch Infrastrukturprovider, wo wir gemeinsam Lösungen entwickeln, wo dann 5, 6 Banken dabei sind, okay, wir wollen diese Lösung und dann wird es entwickelt, mit den Anwälten, ganz, ganz viel Rec und Legal, mit den technischen Experten, dann wird das entwickelt, genau. Und wenn man da wirklich, sage, kommen wir auf meinen Punkt zurück, wenn man als Bank daran glaubt, dass das hier Zukunft ist, jetzt dabei sein und jetzt kann man dann gemeinsam mit den anderen Banken hier Ideen reinbringen und die Ideen dann auch gemeinsam voranbringen. Ja, Margin zum Beispiel, das ist was die Banken voranbringen und die Banken entwickeln das gemeinsam, auch mit den Clearinghäusern. Und wir sind natürlich dabei, weil wir natürlich dann die Settlement-Systeme bereitstellen. Aber das ist so eine Art, sagt man da, Working Group oder Joint Venture zwischen verschiedensten Banken.
Na, dann bin ich mal gespannt, ob ihr jetzt im Zuge der Ausstrahlung des Podcasts da viele neue Nachfragen bekommt von unseren Hörern. Das würde mich natürlich freuen. Stefan, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Das war jetzt sehr ausführlich. Wir sind bei einer knapp über einer Stunde schon. Aber ich fand es total spannend und ich glaube, ja, es hat sich total gelohnt, nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen, wie das Ganze wirklich funktioniert, weil ja, es ist doch irgendwie, man hört immer wieder unterschiedliche Informationen, wie Finality wirklich funktioniert. Also vielen Dank für deine Einblicke und ja, danke, dass du hier im Podcast geteilt hast. Schön, dass du dabei warst.
Danke, Manuel. Das war ein super, super Gespräch. Hat mir super gefallen. Und ja, ich hoffe, wir haben dann vielleicht das nächste Mal, wenn wir uns wieder sprechen,
dann ist USA das nächste System und vielleicht live. Auch Euro schon live. Ja.
Genau. Euro, gut, es dauert ein bisschen. Hoffe ich, dass wir vorher noch mal schon mal sprechen. Aber na, danke für die Einladung und danke für die Möglichkeit, da ein bisschen mal über Finality zu plaudern und was wir da so vorhaben.
Sehr gerne. Stefan, mach's gut. Danke dir.
Danke, Manuel. Tschüss.
Ciao.
Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.